Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Insgesamt weniger Straftaten, aber mehr Gewaltkriminalität, also Morddelikte, schwere Körperverletzungen oder Vergewaltigungen. So lässt sich die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr zusammenfassen, die Innenministerin Faeser heute vorgestellt hat. Bundesweit gab es demnach mehr als 217.000 Gewalttaten, laut Bundeskriminalamt der höchste Stand seit 18 Jahren. Auffällig dabei, die Zahl tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher hat im Bereich Gewaltkriminalität zugenommen.
Anti-Gewalt-Workshop an der Bodenseeschule St. Martin in Friedrichshafen. Die meisten hier sind zwischen 13 und 14 Jahre alt und haben schon Vorfälle mit Messern erlebt.
Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass Leute Messer dabei hatten, ja, vor allem Jüngere.
Da war ich mit ein paar Mädels unterwegs. Die hatten irgendwie Stress mit ein paar Jungs aus einer anderen Schule. Und einer von denen hatte dann ein Messer dabei, das er dann noch gezückt hat.
Vor einem deutlichen Anstieg der Gewaltkriminalität von Kindern und Jugendlichen warnt Bundesinnenministerin Faeser bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in Berlin. Laut Bericht haben Gewaltdelikte von Kindern unter 14 Jahren um 11,3% zugenommen. Bei tatverdächtigen Jugendlichen unter 18 ist es ein Plus von 3,8%.
Wir müssen die Prävention stärken und wir müssen bei den sozialen Ursachen auch ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehören beispielsweise fehlende Schulabschlüsse und mangelnde Perspektiven.
Die steigende Gewaltkriminalität geht laut Statistik auch auf mehr nichtdeutsche Tatverdächtige zurück. Das sei auch eine Folge der durch Zuwanderung gewachsenen Bevölkerung. Im vergangenen Jahr ist die Gewaltkriminalität in dieser Gruppe demnach um 7,5% gestiegen, um etwa 6.000 Fälle. Der Chef des Bundeskriminalamts fordert von der Politik, weiterhin auf eine Begrenzung irregulärer Migration zu setzen.
Migrationssteuerung ist enorm wichtig, um dieses Problem überhaupt beherrschen zu können. Und im zweiten Schritt heißt es, sich um die Richtigen zu kümmern, nämlich die besonders auffällig sind. Und da dann auch die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ansetzen.
Mehr Gewalt durch mehr Migration. Die Erkenntnis aus der Statistik dürfte den Druck auf die Koalitionäre in Spe weiter erhöhen, sich in der Migrationsfrage bald zu einigen.
Auch Fälle von sexueller Gewalt an Kindern beschäftigen die Ermittler immer wieder. Nun ist Fahndern aus 38 Ländern ein Schlag gegen ein weltweites pädokriminelles Netzwerk gelungen. 79 Menschen wurden festgenommen. Rund 1400 Verdächtige wurden identifiziert. Auf einer Plattform sollen die Beschuldigten gegen Bezahlung Videos angeschaut haben, die schwere sexuelle Gewalt an Kindern zeigten. Einige der Verdächtigen sollen auch selbst direkt an den Taten beteiligt gewesen sein. Insgesamt sprechen die Fahnder von fast 2 Millionen Nutzern.
3 Jahre haben sie gegen das riesige Netzwerk von Pädokriminellen ermittelt. Nun haben Beamte der Bayerischen Zentralstelle Cybercrime in Bamberg gemeinsam mit Kollegen von Europol zugeschlagen. Razzien in 31 Ländern gegen den Streamingdienst Kitflix.
Ermittlungen im Darknet sind außerordentlich schwierig. Die Technik ist auf Anonymität angelegt, gezahlt wird mit Kryptowährungen, die auf Anonymität angelegt sind. Es braucht also wirklich große Expertise.
Das Ausmaß ist erschreckend. Mehr als 90.000 Videos waren im Darknet auf der Seite. Pro Stunde wurden mehr als 3 Videos neu hochgeladen. Zu sehen sexuelle Gewalt gegen Kinder, sogar gegen Babys. Bundesweit wurden 18 Kinder aus dem Umfeld von Tatverdächtigen herausgeholt. Allein in Deutschland wird gegen 103 Beschuldigte ermittelt. Dass auf der Plattform mit Kryptowährung bezahlt wurde, hat den Ermittlern geholfen. Kitflix,
eine Streaming-Plattform. Nachdem diese Dienste, die Missbrauchsvideos ja gestreamt wurden, musste man sich dafür anmelden und lizenzieren. Also ähnlich deswegen diese Nähe des Namens zu Netflix auch, da kann sich jeder vorstellen. Und irgendwo musste man also mal Geld einzahlen, das in Kryptowährung umwandeln, um hier das Abo erwerben zu können.
Kindesmissbrauch als Geschäftsmodell. Kinderschützer fordern ein noch entschiedeneres Vorgehen gegen Kinderpornografie.
Dazu kommt, dass diese Bilder ja, weil das Internet nichts vergisst, im Netz bestehen bleiben und der Missbrauch dadurch quasi endlos weitergeht.
Die Server der Streaming-Plattform standen in den Niederlanden. Nach den Betreibern wird noch gefahndet.
Es schien der Beginn einer langen, engen Zusammenarbeit. Donald Trump, hier kurz vor seiner Amtseinführung als US-Präsident, und Elon Musk, der erfolgreiche Unternehmer. Inzwischen hat Musk als Trump-Berater mit seinem Kostensenkungsgremium für tausende Entlassungen in US-Behörden gesorgt. Nun gibt es unbestätigte Medienberichte, dass Musk künftig eine geringere Rolle spielen könnte. Doch das Weiße Haus reagiert zurückhaltend. Musk werde gehen, wenn seine Arbeit beendet sei.
Gudrun. Sein jüngster politischer Stunt. Elon Musk mischt sich ein in einen Richterwahlkampf in Wisconsin. Verteilt unter anderem 2 Schecks über 1 Million US-Dollar. Sein Plan, einem Trump-treuen Richter zum Sieg zu verhelfen. Doch der verliert in der Nacht. Die von den Demokraten unterstützte Richterin gewinnt. Die Schuld von Elon Musk? Der weicht seit Trumps Amtsantritt quasi nicht von dessen Seite. Nimmt, obwohl offiziell nur Berater, an Kabinettssitzungen teil. Baut mit seiner Effizienzabteilung Doge den Regierungsapparat massiv um. Wird er nun zur Belastung? Manche sagen nach gestern ja. Und die US-Nachrichtenseite Politico berichtet, Trump werde sich in den kommenden Wochen von Musk trennen. Der Protest gegen Musk und Doge ist seit Wochen groß. Zehntausende Stellen wurden in den US-Behörden gestrichen. Erste Auswirkungen für normale Bürger werden spürbar. Musk geht, wie er selbst sagt, mit der Kettensäge an bestehende Strukturen. Jüngst forderte Trump ihn auf, doch lieber das Skalpell zu benutzen. Doch ist das nun das Ende der Männerfreundschaft von Musk und Trump? Wohl kaum. Trumps Sprecherin nennt die Berichte soeben Müll. Und auch laut Politico werde Musk auch weiter wichtig bleiben für den Präsidenten und auch künftig mindestens gelegentlich im Weißen Haus zu sehen sein.
Gudrun Engel in Washington vor dem Weißen Haus. Wie wahrscheinlich ist es, dass Musk sich tatsächlich als Berater zurückzieht?
Naja, dass er als Berater geht, das ist schon klar. Die Frage ist jetzt eher eben wann und vielleicht früher als gedacht. Denn er hat diesen Beratervertrag für dieses Effizienzgremium Doge für 130 Tage. Das wäre Ende Mai zu Ende und bis dahin hätte er 1 Milliarde US-Dollar einsparen sollen. Jetzt eben die Gerüchte, dass er vielleicht schon früher geht, die sind noch nicht bestätigt, aber dafür könnte es mehrere Gründe geben. Zum einen, wie gerade gesehen, die Wahl in Wisconsin, da hat er mehrere Millionen investiert für den Trump Kandidaten, der dann aber nicht gewonnen hat. Das ist eine klare Niederlage. Dann wird die Kritik an ihm immer größer, an seiner Kettensägenmethode. Und das kostet die Administration in der Beliebtheit, bei den Beliebtheitswerten viele Punkte. Das könnte ein Grund sein. Und drittens, private Gründe. Sein Unternehmen Tesla verliert. Die Verkäufe brechen ein. Der Aktienkurs ist auf Talfahrt. Es gibt Proteste vor den Tesla Showrooms und Boykottaufrufe. Das heißt, es könnte auch sein, er muss sich einfach wieder mal um sein Privatunternehmen kümmern. Also ob er geht und wann er geht, wissen wir noch nicht. Da warten wir jetzt auf eine Bestätigung.
Danke bis hierher, Gudrun Engel in Washington. Ja, dort vor dem Weißen Haus will US-Präsident Trump in knapp 2 Stunden bekannt geben, welche weiteren Zusatzzölle die USA auf Importe erheben wollen. Trump selbst spricht von einem Befreiungstag für die USA, die von anderen Staaten unfair behandelt würden. Die EU warnte erneut vor den Folgen eines möglichen Handelskrieges. Und damit noch einmal nach Washington zu Gudrun Engel. Mit welchen Ankündigungen ist denn am Abend zu rechnen?
Ja, wir rechnen auf jeden Fall mit dem großen Aufgalopp der ganzen Administration und Donald Trump im Rosengarten hinter dem Weißen Haus. Damit wollen sie das Zeichen setzen. Wir sind die Gesichter hinter der Bewegung Make America Great Again. Und das möchte Donald Trump vor allem mit Zöllen machen. Er hat am Wochenende nochmal gesagt, es kann alle Länder treffen und alle Produktgruppen. Aber es geht ihm vor allem darum, Produkte zu haben, die er wieder in den Vereinigten Staaten produzieren lassen möchte. Das sind etwa Halbleiter, also Computerchips oder eben auch Autos. Da hat er ja schon angekündigt, die Zölle auf Autos sollen um zusätzliche 25% hochgehen. Und den Rest müssen wir abwarten.
Danke, Gudrun Engel in Washington. An vielen Finanzmärkten herrschte heute Unsicherheit angesichts der drohenden weiteren Zölle. An der Börse in Frankfurt und anderen europäischen Finanzplätzen gaben die Kurse nach. Vor allem Exportnationen wie Deutschland könnten neue Zölle schwer treffen. Und das lassen wir uns einordnen vom Leiter der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt, Markus Gürne. Was kommt da auf Deutschland zu?
Ja, diese Zölle, so sie denn so kommen, werden die deutsche Wirtschaft zuerst einmal besonders hart treffen und da vor allen Dingen die deutsche Autoindustrie. Denn dabei nicht nur die Hersteller selber, sondern auch die Zulieferbetriebe und alle, die in der Wertschöpfung dieser Schlüsselbranche arbeiten. Ebenso wird die Pharmabranche stark betroffen sein. Etwa ein Viertel der Exporte deutscher Pharmaunternehmen gehen in die USA und auch für Maschinenbau- und Chemieunternehmen sind die Vereinigten Staaten ein sehr wichtiger Exportmarkt. Wie die Aussichten für die deutsche Wirtschaft mittelfristig aussehen, wird davon abhängen, ob die Europäische Union in Verhandlungen mit den USA Erleichterungen, vielleicht gar ein Ende der Zölle erreicht oder ob es zu Vergeltung und damit zu einer weiteren Eskalation kommt. Ökonomen rechnen damit, dass die aggressive Handelspolitik von Donald Trump Europa und Deutschland eine Erkenntnis bringen kann, auf die Dauer mehr Unabhängigkeit von den USA durch neue Partnerschaften und Bündnisse in anderen Teilen der Welt. Die Vereinigten Staaten selbst könnten durch die Trumpsche Zollpolitik so einer der größten Verlierer werden.
Danke, Markus Gürne in Frankfurt. Von heute an gelten in Großbritannien neue Einreiseregeln. EU-Bürger brauchen eine Genehmigung, um ins Vereinigte Königreich zu gelangen. Die britische Regierung führt damit eine zusätzliche Sicherheitsüberprüfung ein. Der Antrag kann per App oder auf einer Webseite gestellt werden. Die Genehmigung wird für Aufenthalte von bis zu 6 Monaten in einem Zeitraum von 2 Jahren erteilt. Sie kostet rund 12 Euro. Vom 9. April an steigt der Preis auf umgerechnet knapp 20 Euro. Für Menschen mit Behinderungen geht es in Deutschland oft nicht weiter. Im öffentlichen Raum, aber auch in der Ausbildung, in der Schule oder im Beruf. 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten noch bis morgen auf einem Gipfeltreffen in Berlin darüber, wie mehr Teilhabe gelingen kann. Dafür gibt es gute Beispiele, etwa in der Berliner Charité.
Leopold Rupp überprüft das EKG des Patienten. Er ist einer der Notfallärzte hier an der Berliner Charité. Dass er selbst eine körperliche Behinderung hat, spielt für seine Arbeit kaum eine Rolle.
Hier im Klinikalltag, im Klinik-Setting habe ich meine Hilfsmittel, zum Beispiel meinen Klinikrollstuhl, und dadurch gleicht es das aus. Das heißt, innerklinische Notfallmedizin kann ich gut machen, aber Notfallmedizin außerhalb der Klinik tatsächlich zum Beispiel nicht.
Etwa 9% der Menschen in Deutschland leben mit einer Behinderung. Und noch immer mindert das die Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt. An Rupp schätzen sie hier im Notfallteam der Charité vor allem seine Diagnosefähigkeiten und dass er dazu noch sehr empathisch ist. Auf die Stärken schauen und sich gegenseitig ergänzen, darauf komme es an.
Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, wie schön ist es, dass wir hier in der Rettungsstelle das leisten können, dass wir inklusiv sind und barrierefrei und hier alle arbeiten können.
Rupp ist von Geburt an kleinwüchsig, hat außerdem Knorpelschäden und Arthrose. Deshalb nutzt er den Rollstuhl. Arzt werden wollte er schon immer.
Inklusion beginnt eben im Kopf. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, jungen Menschen, jungen Kindern mit Behinderungen zum Beispiel auch zu zeigen, dass sie natürlich auch Arzt werden können oder Ärztin, wenn sie das möchten.
Der Alltag außerhalb seiner Arbeit in der Klinik ist für Rupp anstrengend, sagt er. U-Bahn fahren in Berlin zum Beispiel ist oft schwierig, weil Aufzüge fehlen.
Wohl sämtliche Fußballfans hierzulande rieben sich gestern Abend verwundert die Augen. Drittligist Arminia Bielefeld führte den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals phasenweise vor. 2:1 hieß es am Ende für die Arminia, die im Finale in Berlin jetzt auf Stuttgart oder Leipzig trifft.
Jubel auf dem Platz, Jubel in der Kabine. Dieses Video postet Arminia Bielefeld nach dem Spiel. Schnell ist klar, diese Nacht wird kurz.
Morgen wird dann gemeinsam das zweite Halbfinale geschaut?
Wenn wir dann wach sind, auf jeden Fall.
Kein Satz wird in dieser Nacht in Bielefeld so oft geschrien wie dieser. Bielefeld ist bereit für das Finale in Berlin und feiert das bis in die frühen Morgenstunden. Die Haltestelle Jahnplatz wird zur Partymeile, als würde der Bus schon jetzt nach Berlin abfahren. Der Traum von Bielefeld beginnt kurz vor der Halbzeitpause. Maximilian Großer erzielt den 2:1 Siegtreffer für den Drittligisten. In der Fußballkneipe brechen alle Dämme.
Unfassbar. Arminia hat Geschichte geschrieben und wir waren dabei. Und jetzt fahren wir nach Berlin und jetzt will ich auch diesen Pott gewinnen.
Ich bin begeistert, natürlich.
Die Mannschaft feiert mit den Fans im Café Europa wie nach jedem Pokalspiel bisher. Auch der Schütze des Siegtreffers ist mit dabei.
Wahnsinnsabend. Also, das Finale gezogen, das ist einmalig.
Heute Abend entscheidet sich, ob Stuttgart oder Leipzig der Gegner im Finale sein wird. Dieses Spiel werden sich in Bielefeld viele mit kleinen Augen ansehen.
Superheld, Pilot oder Rockstar. Wenn Hollywood für solche Rollen den passenden Mann gesucht hat, fiel die Wahl oft auf Val Kilmer. Der Schauspieler ist jetzt an einer Lungenentzündung gestorben. Den Durchbruch schaffte Kilmer als Kampfpilot Iceman in Top Gun an der Seite von Tom Cruise. In Batman Forever ging er im Fledermaus-Look erfolgreich auf Gangsterjagd. Und auch für diese Rolle wurde er gefeiert als Jim Morrison, Sänger der legendären Band The Doors. Kilmer wurde 65 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. April.
Sonniges Frühlingswetter erwartet uns dank des Hochs über Skandinavien. In der Nacht ist es meist klar, über die Südwesthälfte ziehen ein paar dünne, lockere Wolkenfelder. Nebel bildet sich noch vereinzelt und löst sich am Tag rasch auf. Am Tag bis zu 13 Sonnenstunden, Wind ist kein großes Thema mehr. Das heißt, die Tagestemperaturen fühlen sich nicht kühler an, als sie es sind. In der Nacht plus 9 bis minus 1 Grad, am Tag dann 13 Grad an der Ostsee und 22 Grad am Niederrhein. Am Freitag viel Sonne, ein paar Wolken, am ehesten im Norden und Osten bis 23 Grad. Am Samstag neben Sonne teilweise ein paar Wolken, vielerorts ist es kühler, in der Nacht zu Sonntag vor allem im Osten Frost. Am Sonntag ist es dann deutlich kühler, dabei oft sonnig, im Osten dichtere Wolken.
Die Tagesthemen gibt es um 23.15 Uhr. Bis dahin ist klar, wie Trumps Zollpläne konkret aussehen. Jesse Wellmer fragt, was die für Europa und die Weltwirtschaft bedeuten. Und es geht um Messergewalt bei Jugendlichen und wie man vorbeugen kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.